So, wir sind eh schon spät dran und wir haben doch keine Zeit. Willkommen zu einer Neuauflage von Harald schreibt Shell-Skripte und Harald interessiert sich für Dieselpreise im Wesentlichen. Wer hat das schon mal gehört? Vor vielen, vielen Jahren? Okay, viel Neues. Heute ist alles neu, werdet gleich merken, warum. Die Agenda ist ganz einfach, ein bisschen über mich gelabert und warum das Ganze und im Wesentlichen einfach live vorführen, wie man in kleinen Schritten versucht, irgendein komisches Problem zu lösen. Entweder die eigenen Probleme in diesem Fall oder das ist bei mir halt ganz oft auch, Kollegen kommen her und sagen, ah, mach mal dieses, hilf mal da, und Shell-Tools, die Shell-Server und die Kommandozeilen-Tools sind eben das, was ich am längsten kann und kennengelernt habe, und das ist wirklich ziemlich einfach und essentiell. Datenmanagement mit aufzubauen, wenn man irgendwelche Daten hat. Und in diesem Fall jetzt irgendwie Webkram, kommen wir gleich drauf. Das dann so in kleinen Häppchen und Iterationen immer wieder gucken, wie geht das, sich wieder was ausdenken, bis am Schluss das rauskommt, was man haben möchte. Das ist immer so die gleiche Folie. Ich habe in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in meinem Gymnasium schon angefangen, Open Source mit der Schule zu machen. Hieß damals natürlich nicht so, aber wir waren 3 Gymnasien in einer Straße, und was wir bei uns gemacht haben, mathematisch-naturwissenschaftlich, weil wir auch einen tollen Informatiklehrer hatten, wo wir ganz viel wirklich aktiv auch basteln durften, Freunde haben an den ersten PET-Digital-Analog-Konverter angeschlossen, und wir haben einen Plotter mit einem XY-Schreiber der Physik gebaut und haben dann Plotten und Grafikkarten, und ich habe dann immer angefangen, Software dafür zu schreiben, damit der Plotter Linien malen kann und Kreise und sowas, und für alles, was irgendwie bunt war, oder für alle Druckertreiber geschrieben. Dann bin ich an die Uni gekommen und habe die erste Aufgabe im Rechensendung war, da ist so ein Magnetband, bringt das doch mal ans Laufen. Das war dann das LaTeX-System für schöne Bücher und Mathematikdrucken und den Druckertreiber für den Laserdrucker schreiben. Das damalige Betriebssystem war erstmal diesem PET-Zeugs Basic und Assembler und dann Befehl Basic und ein bisschen Pascal, auch was ich vorher vor der Uni gemacht habe, war Pascal. VMS kennt heute wahrscheinlich auch niemand. Das Betriebssystem für den einzigen Rechner der ganzen Naturwissenschaften, auf dem dann das Tech für alle Naturwissenschaftler mal eine Weile lief. Unix kam in Tübingen erst so 87, wo die Informatik gegründet wurde, langsam auf. Und da war das andere Zeug uninteressant. Und Unix war toll, und irgendwie, aber wir hatten keine Unix-Quellen, was ziemlich blöd war. Und damals kam auch so die 386er auf, und da gab es schon proprietäre Unixe für, und ich hatte vorher schon viel mit dem 8086 Assembler zu tun, von dem ersten Intel-Prozessor, der da relevant war. Das war nicht lustig. Das ist so eine Grottem-CPU, und dann kam die 386 raus, die mussten kompatibel sein und die sind genauso grottig. Und deswegen nie wieder Intel, weil das einfach Mist war. Aber dann wollte ich aber immer mal Unix-Quellen haben und mein eigenes Unix und irgendwie. Und dann Ende 92 habe ich mir einen gebrauchten 486 gekauft. Und dann war es halt doch wieder Intel, weil es dafür dann auch das erste Mal freie BSD-Quellen gab. Die gab es schon ein bisschen früher, aber dann gab es diese Lizenzprobleme mit AT&T und sonst irgendwas. Und dann waren die doch nicht frei und konnten lange nicht verteilt werden. Und dann habe ich da angefangen, BSD zu machen. Das war instabil und ist immer gecrashed und musste neu installiert werden. Dann habe ich auf meinen 486 einfach mal Linux installiert, so mal gucken, wie sich das anfühlt. Und dann ist es wieder crashed und dann mache ich wieder BSD drauf. Und es ist halt nie gecrashed und es ist nie wieder BSD drauf gekommen. Und ja, es hat auch andere Vorteile gehabt bei dem BSD. Die 80 Megabyte Platte, die damals riesig war, die war voll mit dem Textmodus BSD. Da gab es kein X-Window, kein Tech, kein irgendwas, was mir schon wichtig gewesen wäre. Und dann war die Platte halt voll. Und das Linux mit der 80 Megabyte Platte, da war dann plötzlich Tech mit bei und X-Window mit bei. Und die Platte war erst halb voll, da war noch 40 Megabyte Plattenplatz übrig. Da gab es Shared Libraries für Linux, die BSDler hatten das nicht. Die Entscheidung war relativ klar. Und da gab es dann auch, da habe ich mal eine schöne Grafikkarte gekauft, wo die gesagt haben, oh, wird unterstützt, ist ganz toll. Grafikkarte reingesteckt, tut nicht. Ja, weil der Clock-Chip und der RAM, damals war das Hardware-Fregelkram, und mein Hardware-Fregelkram wurde halt doch nicht unterstützt, dazu muss man da ein bisschen rumbasteln. Ich habe schon immer Grafikkarten gebastelt, und dann ist aber dem einzigen Entwickler für die Grafikchips leider gerade die Festplatte kaputt gegangen und Backup war da noch nicht so arg en vogue. Und deswegen muss man eh von vorne anfangen, da habe ich dann die Quellen genommen und für meine Karte meinen S3-Treiber geschrieben. Das habe ich dann 8 Jahre lang im Core-Team von X386 gemacht. Weil vorher schon gerne Grafik gespielt habe und heute auch noch und sowas. Und dann habe ich dann irgendwann doch mit der Uni abgeschlossen als Langzeitstudent und bin in Tübingen in die Firma eingetreten, die von meinem Institut schon 16 Jahre vorher gegründet wurde. Ja, so um den Dreh rum. Und wenn ich in der Pampa wohne und jeden Tag halt nach Tübingen und zurückfahren muss und die öffentlichen Verkehrsmittel überhaupt gar keine Option sind, also weder von der Zeit noch von den Taktungen, als ich damals umgezogen bin, ist der letzte Zug zu mir nach Balingen, nach Süden, um 7:30 gefahren. Das waren ganz normale Arbeitszeiten. Und braucht ein Auto, geht nicht anders. Damals Benzin, dann später Diesel. Und das Problem war halt immer, ich bin ein bisschen ein Spätarbeiter. Und wenn ich dann abends heimfahre, dann hat man immer gemerkt, die Dieselpreise morgens sind relativ hoch und abends an den Tankstellen am Straßenrand sind sehr viel niedriger. Auch schon in den frühen 2000ern. Und dann habe ich halt, wenn der Tank mal einigermaßen leer war, habe ich abends getankt und habe mich gefreut, dass am nächsten Morgen der Spritpreis höher ist. Ging relativ gut, aber irgendwann bin ich abends um 9, 8 irgendwann heimgefahren und plötzlich waren die Spritpreise auch abends schon so teuer. Und dann waren die morgens teuer, dann waren die abends teuer, das ist total blöd. Und dann war ich am Grübeln, ja, wie kann ich denn wissen, wann eine gute Zeit ist? Jetzt müsste man irgendwo in der Nähe von der Tankstelle wohnen und eine Webcam hinmachen und es beobachten oder jemand bestechen, der da ist und sagt, wann ist denn jetzt ein guter Zeitpunkt? Wann müsste ich da an meiner Lieblingstankstelle sein, dass ich noch den Tagestiefpreis oder so kriege? Schwierig. Und dann kam dann ganz glücklicher Zufall, dass anno 2013, ich glaube auf der nächsten Folge, ja, also kommt dann gleich, dass die Dieselpreise offiziell gemeldet werden mussten und dass die dann im Internet veröffentlicht wurden, nicht ganz, aber und seit es das gibt, brauche ich keine Webcam und keine Anwohner mehr, sondern kann dann im Internet gucken, was kostet gerade. Und seitdem habe ich dann angefangen, Dieselpreise zu sammeln, wie kommt gleich, und seit 2014 bin ich jetzt bei Bosch Sensortech und Consumer Elektronik, macht da Embedded-Entwicklung für keine Sensoren. Jetzt kommt noch eine Werbung, weil wir suchen händeringend Leute, ziemlich viele Leute, aber genau in meiner Abteilung brauche ich noch so einen wie mich für eine offene Stelle, also für DevOps. Also ist nicht wie DevOps, was man hier so überall hört. Also es hat nichts mit Web-Deployment und allem möglichen Kram zu tun, wirklich automatisches Übersetzen für unsere Embedded-Controller, Embedded-Linux, das Embedded-Linux auch machen, laufen lassen, debuggen. Software-Tests und Hardware-Tests werden natürlich drüber getriggert, da ist ganz viel Source-Code-Analyse drin. Also eine sehr unübliche und eine sehr interessante DevOps-Stelle. Wer Spaß hat, draufklicken, abmachen. Ich habe noch Zettel dabei, mich fragen, ich bin noch eine Weile da. Also mir macht Spaß. Und man kann manche Probleme mit Shell-Skripten lösen. Ja, wie das alles begann, also wie gesagt, da war halt im Abends, ist dann plötzlich das Tanken teuer geworden, ganz blöd und keine Möglichkeit. Und Ende August 2013 ist dieses Gesetz in Kraft getreten worden, dass alle Tankstellen, Mineralölgesellschaften jeglichen Preiswechsel an diese MTSK, die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, melden müssen. Dann haben die Daten. Schön, hilft niemand. Und dann gab es da so Handy-Apps. Und dann, jetzt kann man mit dem Handy, dann kann man mit dem Handy-App dann irgendwie abfragen. War am Anfang nicht so arg viel los. Was denn jetzt gerade die Spritpreise an irgendeinem Ort kosten. Hilft mir ja aber nichts. Ich kann nicht den ganzen Tag mit dem Handy da sitzen und gucken, wie ist der Preis jetzt. Und wenn ich dann in der Firma losfahre, brauche ich noch 15 bis 20 Minuten, bis ich bei meiner Tankstelle vorbeikomme. Und dann ist es wieder irgendwie hoch. Also ich will die Daten im Zeitablauf haben und meinen Reim drauf machen. Und dann gab es aber auch Webseiten, die das dann gemacht haben, weil an die Daten komme ich als Privatbürger so erstmal nicht einfach ran. Ich habe nie offiziell angefragt, aber die gehören der MTSK. Und wenn man das irgendwie so Webseiten, Handys machen will, muss man sich da registrieren lassen und kriegt dann da irgendwie in Zukunft, keine Ahnung, absolut blöd. Aber Webseiten und so von der Webseite kann ich ja mal Daten sammeln. Und das will ich jetzt und dann auswerten. Also Daten sammeln geht bei mir immer mit irgendwie Shell und sowas. Und dann kann man eben angucken und ich habe da ASCII-Kram und will da was wissen. Und das machen wir jetzt gleich mal. Und dann werden die Daten irgendwie abgespeichert, dann kann man die nach einiger Zeit angucken. Mein Angucktool ist immer Knublot, dafür gibt es auch irgendwie Vorträge. Vielleicht mache ich nächstes Mal wieder einen Knublot-Vortrag. Immer wenn man welche Zahlen hat, kann man da Linien malen und mehr Linien malen und lange drauf gucken und sich wundern. Ja, und das will ich jetzt einfach mal vorführen. Das war tatsächlich einmal an irgendeinem Abend, wo ich gesehen habe, da gibt es Webseiten, wo es sowas gibt, da habe ich mich hingesetzt und so ein Stündchen später oder sowas hatte ich die ersten Zahlen, dann sammelt und guckt man mal. Und je öfter man sowas macht, ich habe da unendlich viele Dateien, will was mitmachen, oder ich habe da Temperaturdaten, die ich mal in ein System reinkriegen kann, die nicht so total toll vorkommen. So, die ganzen Shell-Tools sind da super geeignet für. Kann man genauso auch in Python oder irgendwas anderem machen. In der Sprache, wo ihr gut drin seid. Aber in Python müsst ihr auch die Bibliotheken wissen. Ich bin aufgerufen und deswegen jetzt Werbung für diese ganzen Kommandozeilen-Tools. Also plane sich, macht das jetzt. Und dazu geht man dann ins Internet. Achso. Raus. So. Geht da ins Internet. Und das ist die Seite, die ich jetzt seit längerer Zeit verwende. Ah, das war falsch. Wo ich jetzt live die Spritdaten holen möchte. Und schon seit ich das jetzt vor einer Stunde mal kurz noch einmal probieren wollte, das Internet ist down. Das ist ziemlich blöd. Damals habe ich halt auch jetzt irgendwie geguckt, ja, wie macht man das? Spritpreis, Google, irgendwas. Spritpreis, ja. Da wissen ja, und dann gibt es alle möglichen Seiten. Und da habe ich mir dann halt einige von angeguckt, was da so rüberkommt und wie das aussieht und was gut ist. Und also, warum nicht alles gut ist, da werden wir gleich drauf kommen. Und jetzt habe ich dann halt in meiner Verzweiflung, weil das gerade nicht so gut war, mir irgendeinen anderen rausgepickt, clever tanken irgendwie, das sieht total hübsch aus. Also, da steht ja eigentlich, was wir haben wollen. Für 1,71 bei Star irgendwie 5 Kilometer entfernt zu dem Kleingedruckten kommen später. Ihr könnt es auch nicht lesen, ich hier eigentlich auch noch nicht so richtig. Aber da stehen die Preise drin, wann das irgendwie war. Und das wird immer mehr oder weniger automatisch aktualisiert, weil die das wirklich zeitnah, ich glaube innerhalb von 5 Minuten mit echtem Timestamp irgendwie melden müssen. Und das habe ich jahrelang mit einer damals 2013 mir was ausgeguckt. Und vor ein paar Jahren ist tatsächlich angekommen, diese Webseite stellt ihren Betrieb in einem Monat oder so ein. Die machen keinen Service, aber die haben unendlich viel Werbung. Ob die dann nicht mehr genug Werbung, war die halt weg. Und dann musste ich das ganze Spiel halt nochmal irgendwann machen, bin dann auf Spritpreismonitor gekommen, wenn mir das HTML-Zeug, was da kam, gut gefallen hat. Der Rest juckt da irgendwie nicht. Und ja, jetzt müssen wir halt eine andere Seite machen. Und an den zwei Stellen mindestens werde ich dann mal zeigen, was mir beim anderen besser gefallen hätte. Dummerweise habe ich tatsächlich die erste Skriptversion von Anno 2013, hat immer sowas runtergeladen, hat zu auch Testzwecken immer die HTML-Sachen, die es runtergeladen hat, auch nochmal abgespeichert und aufgehoben. Weil dann, wenn es hinten raus mal die Daten kaputt gegangen wären, mach so Monitorings dran auf anderen Kram und wenn das dann mal 5 Jahre läuft, stellt und du guckst in den Logfile nicht mehr rein, kannst du feststellen irgendwann, oh, die Webseite hat sich irgendwie geändert, weil ich versuche, da die Webdaten zu finden. Und wenn die Webseite sich ändert, findet man vielleicht keine Daten mehr. Und man stellt nach einem halben Jahr fest, im Logfile sind gar keine Daten mehr extrahiert worden. Dann ist es gut, man hat die Original-HTML-Datei nochmal. Dann kann man dann wieder zurückgehen, so einen neuen Parser schreiben, der die Daten sucht. Und dann lässt man die ganzen Daten nochmal durchlaufen. Daten sammeln, solange der Plattenplatz da ist. Immer gut. Das neue Skript hat so gut getan, und ich habe nicht mehr dran gedacht. Habe ich keine Original-HTML-Daten aufgerufen, sonst hätte ich jetzt einfach die genommen und gesagt, das kommt da aus dem Netz. Deswegen machen wir das jetzt frisch. Okay, ich habe eine Webseite gefunden, und dann schnappt man sich so eine URL, da kann man sagen, ich hätte gerne in Chemnitz gesucht, Diesel im Umkreis von irgendwas bis so und so viel Kilometer und sowas. Ja, und dann zack, zeigt er die auch an, Radius. Und dann schnappt man sich einfach mal die ganze URL aus dem Browser. Geht wieder ins Terminal. Ja. Und lädt sich die Daten runter und spielt dann damit. Daten aus dem Web runterladen gibt es 2 Kommandozeilen-Tools, die irgendwie ganz praktisch sind. In aller Regel nehme ich ganz gut gerne wget und die ganze URL. Holen wir mal die URL. Wenn ich das jetzt laufen lasse, ja, können wir aber machen. Soll ja was lernen. Dann erzählt er da ganz viel von Hintergrundprozessen und sonst irgendwas und hat wahrscheinlich nicht das, weil er jetzt versucht hat, ein Kommando Ort gleich laufen zu lassen, weil da drin Und-Zeichen sind. Ja? Das heißt, Und ist so Zeichen, immer so, tut den Befehl davon so mal im Hintergrund laufen lassen und macht dann noch einen Befehl Lon gleich irgendwas Hintergrund. Immer wenn man so komische Strings von irgendwer hat, immer Gänsefüßchen drum. Ob jetzt einfach oder doppelt, das ist sehr anwendungsabhängig, aber erstmal Gänsefüßchen drum. Und wenn ich das mache, dann blubbert es einen zumindest nicht mehr voll und dann legt es auch eine Datei an, Tankstellenliste. Wenn man da hinguckt, dann steht hier irgendwo Chemnitz drin, als Ort gleich und die Spritsorte 3 war der Diesel. R gleich 20 ist der Radius und da kann man auch ein bisschen rummachen. Die Lon, Lat, die Längen- und Breitengrade, die interessiert mich jetzt eigentlich erstmal nicht. Die nutzen sie, glaube ich, dazu, nachher Entfernungen anzugeben. Du bist so und so weit von dieser Koordinate, was immer das ist, Stadtzentrum von Chemnitz, Ort. Das darf man sicher mit den Postleitzahlen irgendwas auch weglassen. Zoom oder Chemnitz, ups, pardon. Dieselpreis lassen wir und sagen wir einfach 50 Kilometer. Ja? Und dann gibt es, wenn ihr das macht, dann gibt es erstmal ganz blöde, merkwürdige Dateinamen. Und wenn man das nicht so will, kann man auch minus groß O, W4.html. Wie komme ich auf den Dateinamen? Weil ich vorher schon mal drei ausprobiert habe und W123 schon rumliegen. Jetzt habe ich wenigstens mal eine HTML-Datei. Falls da das Internet bei denen auch noch ausfällt, habe ich was. So. Und aus den Dingern hoffe ich jetzt, die Spritpreise zu finden und irgendwas machen zu können. Dann HTML ist Text. Das sieht bei jeder Webseite furchtbar anders aus. Da kann man einfach mal so durchgehen und gucken. Es gibt viele Webseiten, da steht in dieser HTML-Seite jetzt noch gar keine Spritpreise drin. Die machen irgendwas und JavaScript oder keine Ahnung, holen die sich dann irgendwie erst, wenn diese HTML-Sachen da laufen. Das heißt, das, was ich hier runtergeladen habe, hat gar keinen Inhalt. Das ist dann irgendwie ziemlich blöd. Dann, die Webseiten fallen schon mal raus. Und manchmal, ja, gibt ganz viel zu Zeug, was da irgendwie nicht so gut sein kann. Und so war halt immer die Auswahl. In dem, was ich mit wget holen möchte, ich alle Informationen schon drin haben. Es gab mal eine Webseite, die haben zwar alle Informationen gemacht, hatten dann aber unten irgendwie, wenn man gesagt hat, mach mal 50 Tankstellen oder so, ah, hier ist das eigentlich auch schon wieder. Die haben dann immer nur 10 angezeigt und dann musste man da unten klicken, zeigt die nächsten 10 und nochmal 10 und irgendwas. Wenn ich jetzt hier einen großen Umkreis irgendwann gewählt habe und mir ist vorher schon aufgefallen, in dem, was ich als Webseite gekriegt habe, werden wir noch sehen, kommen nur 50, nicht alle. Also bei der, die ich jetzt habe, muss ich wirklich nur sagen, zeigt mir mal Balingen und Umkreis, Chemnitz und Umkreis, was sind das jetzt wieder? Und dann muss ich nicht noch irgendwie suchen, wie kann ich mir den zweiten und dritten Teil nachladen. Also bei dem ist jetzt auch so, wie ich vorher festgestellt habe, wir kriegen halt 50 Tankstellen, wer mehr will, muss noch ein bisschen mehr Shell-Skript schreiben, kann ich jetzt zunächst nichts dazu sagen. Wenn wir viel Zeit übrig haben, gucke ich das an. Aber egal. Also, einfach in so einem HTML-Fall sich zurechtzufinden, wenn man so gar keine Ahnung von HTML hat, wie ich eigentlich, außer dass es ASCII ist. Aber wir wissen ja, was da drin stehen soll. Ja, das ist hier die Webseite, ich scroll mal nach oben, freie Tankstelle. Da muss es ja jetzt irgendwas geben, was freie Tankstelle, 1,678, bla, Wernstorf, sonst irgendwas sagt. Und bei Temperaturen genau, Daten genauso, entweder muss da jetzt Temperatur und Druck und Feuchtigkeit stehen oder ich nehme einfach irgendeine Zahl, wo ich mit dem Original-Tool mal sehe, dann müssten jetzt 23 Grad Raumtemperatur sein, dann gucke ich mir halt mal an, wo 1,67 als, was stand drin? Ich bin mir nicht sicher, ob und dann kommen wir noch nach 1,30, ob da sich zufällig gerade der Preis geändert hat. Könnte ja sein, am 30. Ah. Und less ist so mein Standardtool, einfach less Dateiname oder später wird das ganz oft passieren, in so einer Pipe, wo ich jetzt dann die Daten dann mache, einen Filter, dann kommt da unheimlich viel Zeug raus, das pluppert mir über den Bildschirm, in less reinpipen und dann kann man mit vorwärts und rückwärts scrollen. Mit U, Up oder Space, Down oder Page Down, kann nach Sachen suchen, wie eben jetzt genauso, wo ist denn jetzt am Zeiss irgendwas und stellt fest, ah, okay. Wenn man das dann mal macht, dann sieht man, ah, es gibt Tankstellendetails für freie Tankstelle am Zeiss und Preis und Changed und irgendwas und da unten kommt sogar noch die richtige Adresse mit allem HTML-Tick und dann ein bisschen hoch. Das geht immer los mit A, href, Tankstellendetails, irgendwas. Und kommt da unten, wie ein bisschen weiter runter scrollen, ist gleich noch, und ich Maus will das schon abmausen. Ups. Dann kann ich auch nach denen hier irgendwie suchen. Und wenn ich nochmal suche und nochmal, dann sieht man, das ist jetzt so wirklich so ein ganzer Block, das ist genau eine Tankstelle und da müssten ja jetzt alle die Sachen drinstehen, die mich interessiert. Dann muss ich die irgendwie nur noch rauskrabbeln, irgendwo abspeichern und how hard can it be? Das ist eigentlich relativ hübsches HTML. Also jetzt können wir entweder hergehen und in dieser HTML-Datei, das ist natürlich zunächst mal die originalste Version, die Sachen rausmachen. So ähnlich kann man auch in PDFs, es gibt eine ASCII-Version von PDF, man kann so ein PDF komplett in ASCII verwandeln, kann die Original-PDFs sich die Sachen rauspicken, die man braucht, wenn man aus PDFs irgendwelche Daten raushaben möchte. Ob das jetzt eine ein Kochrezept ist oder ich habe öfter mit Datenblättern von Chips zu tun und so Datenblättern stehen ganz große Registertabellen drin auf Adresse 1 ist das und ich brauche das, um da in den Registern rumprogrammieren zu können, das möchte man nicht abtippen, weil es sind schon genug Tippfehler in der Dokumentation, aber wenn ich das abtippe, dann sind in der abgetippten Version ja noch mehr Tippfehler drin. Das heißt, lieber so ein PDF-ASCII machen, dann die Daten im Original-PDF raussuchen oder HTML. Variante 2, das muss man da immer gucken, was ist einfacher, bequemer, geschickter. Wir machen aus dem HTML eine Textfassung. Kann man mit dem Browser machen und abspeichern, aber erstens will ich das ja nachher automatisch machen. Und das Tool der Wahl dafür ist W3M. Vom W3, vom Internetkonsortium oder vom Webkonsortium im CERN, ist das so ein Demo-HTML-Laserbrowser, irgendwas, eine Standard-Demo-Implementierung. Und den kann man loslassen auf wirklich ein https://heise.de, das ist ein voller Webbrowser und dann kann man da heise.de im Textmodus lesen und sowas. Oder ich kann ihn auch loslassen, eben genau auf das, was ich gerade abgespeichert habe, W4-HTML. Geht es eigentlich mit der Schriftgröße ganz hinten? Und ihr dürft auch noch einen Tick weiter vor. Das Problem ist, die Kommandozeilen werden nachher länger und je größer die Schrift wird, desto mehr Zeilen umfasst die Kommandozeile. Es wird dann ein bisschen unsicher. Also wenn ich mache es gerne auch größer, aber lass mal probieren. Das ist ein anderes Groß. Huge. Also den kann ich anbieten, mal gucken, wenn es dann zu konfus wird. Und das muss ich da wieder im Fullscreen finden irgendwann. Aber ich kann sorry, dass ich da vergessen habe. So, W3M-Dateien, dann komme ich in so einen Mini-Text-Browser wieder und da kommen die Sachen eigentlich auch schon total cool. Das sieht man jetzt hier. Mal ein Maus-Dingens nehmen, da kommt ein Preis geändert heute vor, bla, irgendwie irgendein Abstand zu diesen komischen Koordinaten oder was auch immer und dann noch die Adresse und Gutes. Aber da bin ich jetzt auch wieder in so einem komischen Mini-Page oder irgendwas. Der W3M hat unendlich viele Optionen. Unter anderem kann man sagen, dump mir das Ganze mal und dann kommt das jetzt auf einem dummen Terminal irgendwie raus. Und da kommt nur noch ASCII. Genau das, was wir auch gesehen haben. Jetzt kann man sich überlegen, nehme ich das W3M und lasse dieses ganze HTML-Zeug drüber laufen und gucke mir dann an, wie sieht das aus. Oben kommt Werbung, Gefrickel, irgendwas. Aber da sieht man schon, irgendwie die Preise sind irgendwie immer eins, irgendwas. Das Dach 9 ist die kleine hochgestellte 9. Und bis zu einer Leerzeile und sowas. Und dann kommt immer in 3 Zeilen, juhu, geändert heute vor 2 Minuten. Das macht natürlich total Spaß. Dann kommt irgendwie ein Icon tröd irgendwas. Und jetzt kann man mit der ASCII-Version anfangen und die so zu verhübschen und zu machen, bis das immer besser wird. Also, ja. Die Frage war, ob es zu W3M eine Alternative gibt. Es gibt immer eine Alternative. Es gibt noch so ein paar andere Textbrowser. Der früheste war, den ich kenne, Lynx, L-Y-N. Und Link ist eine bessere Version, richtig, die auch sehr viel besser interaktiv verwendbar ist. Und ziemlich toller Text-Only-Browser ist der Text-Only-Browser. Kann zumindest im X-Term, weiß nicht sonst, ich verwende als Terminal im X-Term, kann der sogar die Bildchen, Pixmaps, PNGs anzeigen, obwohl er im Text Terminal läuft. Also, ja, gibt es aber der W3. Also, erstens ist der W3M für also ASCII dann gut. Das ist das offizielle ASCII-Dingens. Und also, dafür habe ich nur das genommen und für anderes Mal Test brauchen ist Link. Manchmal auch, oder Links. Link, glaube ich. Mit oder ohne S. Eine gute Variante. So, also, jetzt wieder, ich gucke mir halt den ASCII-Dingens an und versuche mal, wie könnte man die aufteilen. Ja, das Erste, was auffällt, ist zum Beispiel immer, Tankstellen-Details gibt es natürlich nicht, aber jetzt am Zeil. Ah, und wichtig, immer wenn man so rumspielt, sind reguläre Ausdrücke, so, wo man Pattern angeben kann und sagt, sucht mir mal eine Zeichenfolge. Wir hatten noch gar nicht was von regulären Ausdrücken gehört. Da muss ich jetzt leider... Alle kennen reguläre Ausdrücke, hervorragend, umso besser. Weil das ist halt auch eines von vielen mächtigen Tools. Ich suche was, ich suche und ersetze was. Und jetzt hier zum Beispiel will ich jetzt die Zeilen suchen, wo mal zumindest mit einer Ziffer losgehen und vielleicht so ein Dächle haben. Also irgendwie, ich suche alle Zeilen mit irgendwie von 0 bis 9 als erstes Zeichen am Dach ist, es geht am Zeilenanfang los. Und wenn ich jetzt von oben, immer wieder von oben gucken, dann steht, oh, 1 Kilometer, das hier ist irgendwie der, hochscrollen. Das zweite ist so der Durchschnittspreis in Thüringen, wo immer der herkommt, ist natürlich spannend, auch den mal mit zu protokollieren, wo immer sie den haben. Und jetzt kommen immer so Blöcke, ein Preis geändert irgendwas. Und da kommt noch ein Preis geändert irgendwas, das heißt bis zu einer Leerzeit und sowas. Ja. Und jetzt oben die ersten paar kann man vielleicht noch ausschalten, die da nicht so hingehen und sagen, okay, ich brauche auf jeden Fall. Das zweite, also eine Ziffer, jetzt könnte ich sagen, na okay, der Spritpreis wird nie über 9,99 Euro kommen. Das heißt, es ist immer eine Ziffer, Punkt, irgendwas, Null Punkt, irgendwas Euro, ein Punkt, zwei Punkt, neun Punkt, irgendwas Euro. Wenn ich das dann nehme und mache und der Spritpreis geht nur auf 10 Euro, sollte man sich vielleicht doch irgendwo einen Job suchen, der etwas näher liegt. Und dann kann man aber noch sagen, und in der Zeile irgendwo, da kommen noch andere Sachen, da Ziffern und sowas, da ist noch so ein Dach, wobei Dach bei den regulären Ausnahmen besonders, das heißt ein Backslash-Dach, weil für dieses Dach 9, Dach 8, Dach 6, ja, dann, wenn man das dann macht, also das jetzt also immer so ein bisschen Daten angucken, grübeln, wie würde ich denn jetzt was machen, dann stört hier oben immer noch der Durchschnittspreis, aber ich sag mal, da kommt irgendein Preis als erstes, wird man jetzt suchen wollen und dann wird man die Zeilen danach mit irgendeiner Heuristik, da hat das hat was mit, wann ist denn das geändert worden, wobei das ein ziemlich dummes Datumsformat ist, heute vor 2 Minuten und dieses Trö-Zeug, das stört auch, dann würde ich gleich mal hergehen und sagen, crep minus v, also crep ist das Suchtool in Unix, crep irgendwas in einer Datei normalerweise oder auch crep tröd, in dem was da kommt. Und wenn ich das dann mache, dann kommt immer noch tröd. Was natürlich langsam ist, aber crep hat eine wichtige Option, minus v. Gibt mir alle Zeilen, die nicht matchen. Genau das Gegenteil. Und wenn ich halt jetzt hier wieder hergehe, auch das Schöne an less ist, also wenn ich less wieder aufrufe, less merkt sich, was man gesucht hat. Bla 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 less. Und jetzt kann ich wieder slash. Ich möchte was suchen mit dem Cursor einmal nach oben. Und dann ist wieder diese Suchpattern, das ich vorher schon hatte, eine Ziffer, ein echter Punkt, deswegen Backslash-Punkt, weil wenn ich nur Punkt machen würde, würde das jedes beliebige Zeichen machen. Und wenn ich jetzt wieder gucke, was ist, dann kommen in so einem Block auf jeden Fall nur noch der Preis, Datum, Tankstellenname, die Kilometer könnten wir jetzt auch noch irgendwie wegzaubern, die Entfernung juckt mich nicht, weil ich gar nicht weiß, wohin das die Entfernung ist. Und dann am Schluss noch die Adresse und mit einer Leerzeile hört sowas auf. Jetzt können wir da nochmal... Crep minus V. Alle, wenn ich einfach alle Zeilen mit Kilometer wegschmeiße, bevor ich das mache, gehe ich dann immer hin, guck mir mal in diesem elementaren Beispiel zumindest alle Zeilen mit Kilometer an. Also das sieht jetzt aus, wie das nur die Entfernungen sind. Da könnt ihr aber in einem Namen oder im Straßennamen oder einem komischen Tankstellennamen mal KM kommen, da habe ich so ein bisschen Problem. Deswegen würde ich so Sachen, die, also dass ein Tankstellenname Icon anders Quadröt heißt, unwahrscheinlich. Weiß man nicht. Aber hier würde ich dann wirklich sagen, nimm mal Kilometer mit einem Leerzeichen davor und das Kilometer ist das letzte in der Zeile, einfach um das einigermaßen spezifisch zu machen und nicht zu viel wegzuschmeißen. Aber immer erst mal gucken, was ist denn da so, was würde ich jetzt mit der positiven Version eventuell wegfiltern? Und dann blubbert das immer im Bildschirm, das könnte ich eigentlich immer less. So, und jetzt können wir wieder suchen gehen. Zack. Und jetzt sieht man, also jetzt ist eigentlich so alles da, jetzt müssen wir, was ist denn das? Ins, keine Ahnung, aber das, ins, würde ich jetzt auch wieder wegzaubern. Ja, okay, jetzt machen wir noch einen Crep. Und wenn da so viele Crep-Sachen beieinander sind, es gibt einen E-Crep, der kann gleichzeitig mehr, ich suche mal das oder das oder das. Dem kann man sagen, such I-Tröd mit dem senkrechten Strich oder dieses Leerzeichen Kilometer Dollar oder das da. Und wenn ich das ohne minus V mache, das E-Crep, dann tut er eben genau diese Sachen, nur diese Zeile, aber mehrere verschiedene. Da sieht man, da ist mal dieses ins Doppelpunkt, da ist nochmal irgendwie eins. Dann braucht man nicht so viele Crepes hintereinander schreiben. Dann ist E-Crep, tut die mal alle filtern oder so und dann schmeißt die alle raus und dann sieht es auch wieder ein bisschen hübscher aus. Das ist ja so eine Heuristik und sobald sich das ein bisschen ändert oder der W3 eben das anders macht, kann das immer noch ein Problem sein. Ja. Und was auch ein bisschen mühsam ist jetzt, manchmal sind die Uhrzeiten, also hinten raus ist es immer relativ klar, da kommt der Tankstellenname und noch 3 Zeilen. Ach, vielleicht kann man es dann auch so anpacken. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich denn raus, welche von den Zeilen ist was? Oben ist noch der Preis und irgendwie, und wenn eine Leerzeile kommt, dann hört es wieder auf. Und da kriege ich jetzt in Shell schon was hingebastelt, was das auch liest. In dem speziellen Fall würde ich jetzt vielleicht sogar, ne, ich bin hin und her gerissen, weil hinten steht in Anfangs das Wichtigste. Ne? Und ich weiß nicht so richtig, wie viele Zeilen mit diesem Datum, Uhrzeit, irgendwas kommen, heute vor irgendwas. Wenn man dann nämlich guckt, ich habe das Glück, weil ich genug gesucht habe, da kommt jetzt einer, da steht geändert, da ist so ein richtiges Datum drin, geändert am, dann ist nur noch eine Zeile, die da plötzlich kommt. Ja? Und da ich ein bisschen gespickt habe schon, dann gibt es noch die Variante, geändert gestern, also entweder heute vor so und so viele Minuten, Stunden, irgendwas, ist alles gebastelt und irgendwie, und weil ich nicht weiß, wie viel das ist, kann man machen. Aber jetzt würde ich die Variante 2 zeigen. Wie spät haben wir denn schon? Schon eine halbe Stunde, oh Gott. Da könnte man jetzt eben Zeile für Zeile lesen. Also, mal kurz zeigen, aber das will ich jetzt. While, read, line oder sowas, du, alles Mögliche, siehst diese Zeile für Zeile, ja. Und da kann ich mir jetzt Code reinschreiben. Das erste und wichtigste wäre dann zum Beispiel, if Gänsefüßchen, wenn diese Linie leer ist. Das ist nämlich genau dann der Fall, wenn wir mit allem fertig sind. Ja. Wenn ich mal so ein bisschen überlege. Wenn so eine Linie leer ist, dann haben wir alle, und den Rest machen wir dann schon davor, weil wir jetzt ja immer nur eine Zeile kriegen, und, aber wenn die then Echo, dann, und jetzt kann ich ja ausgeben, dann habe ich irgendwann mal den Preis vorher gezaubert. Echo Dollar Time, dann gibt es irgendwann eine Variable, die wir alle erstmal noch machen müssen. Time und Echo Dollar Tanke. Da steht dann die Adresse oder sowas drin. Dann sind wir irgendwie, dann geben wir die alle aus. Und dann sollten wir vielleicht nochmal Preis gleich, Time gleich, Tanke gleich, alle auf leer setzen. Ja, jetzt haben wir die ausgegeben und jetzt suchen wir wieder bei was Neuem. Ah, nee. Soweit, also wir haben irgendwie so was gelesen, jetzt ist die, aber jetzt ist immer noch die Frage, wie komme ich weiter? Ja, das ist okay, jetzt habe ich das ausgegeben, dann kann ich ja sagen, jetzt, ah. Und da wird es jetzt kompliziert in der Shell. Jetzt war so der Gedanke, na, jetzt, ich weiß ja, ich habe die Leerzeile nicht gelesen, jetzt lese ich noch eine Zeile, das muss ja der Preis sein, dann lese ich noch irgendwas, das alles, das ist wirklich Kram und schrecklich. Und darf ich hier Readline sagen? Ich habe keine Ahnung. Probieren wir es mal aus. Readline und dann sagen wir, Readpreis. Da wissen wir ja schon, jetzt kommt nach der Leerzeile, kommt als nächstes der Preis. Und dann machen wir nochmal Readtime. Und einfach. Das wird so richtig gut nicht klappen. Jetzt müssen wir immer gucken. Jetzt bei Readtime müsste man lesen und gucken, steht da irgendwas mit Uhr oder Minuten drin, oder wenn geändert drin steht, dann lese ich nochmal und dann kommt als nächste, dann lese ich die nächste Zeile, dann gucke ich nach, wenn ich die gelesen habe, ist es gestern oder heute? Und wenn ja, dann lese ich noch eine Zeile. Und wenn da schon geändert am so und so vielten Blabla-Uhr, dann weiß ich, okay, das in dieser ersten Zeile ist schon alles drin und dann kann ich aber gebasteln. Kann man machen, Reed. Wie habe ich das? Ach, danke. So und so ähnlich. Und dann hat man irgendwas falsch gemacht. Achso, weil ich ein Echo if irgendwas irgendwie gemacht habe. Read und nur dann wie. Und wenn nicht, dann liest du halt die nächste. Mal gucken, was passiert. Ja, es kommt schon ein bisschen was raus, aber ja. Da ist jetzt immer so ein Echo der Preis und Echo, das ist das Datum, was leider gar nicht komplett ist. Und das ist die Anschrift Preis, Datum, Anschrift. Und jetzt muss man das noch verfeinern und gucken, brauche ich noch eine Zeile, weil es halt gebastelt ist. Und das Schöne an der Webseite, die ich da ausgesucht habe, das war dann so, das ist mir halt auch bei den ersten auch gefallen, dass die alle so Datumsangaben machen. Heute vor 5 Minuten und komisch und in vielen Zeilen, also die ist eine von denen, die ich sicher wegen den Datumsangaben sofort verfallen lassen, auch wenn da Spritpreise direkt im HTML drinstehen. Wenn ich die freie Auswahl habe und Webseiten suchen kann, kann ich ja die Alternativen machen. Wenn das jetzt Messdaten von Kollegen sind, kann ich nicht sagen, mach mal andere Messdaten mit HTML irgendwas. Dann ist das halt so. Und dann kann man das aber auch weitermachen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Intuition, überlegen, wie kann ich das retten? Aber wie gesagt, die Idee hier wäre jetzt tatsächlich gewesen, tatsächlich dann angucken, okay, das als nächstes kommt auf jeden Fall das Datum. Und dann mal jetzt gucken, wenn in dem String noch keine Minute oder wenn da geändert drin steht, dann weiß ich, ich muss nochmal lesen. Ich sollte vielleicht erst, wenn geändert am drin steht, dann habe ich in dem String alles und muss bloß den Müll wegschmeißen. Dann hurra, fertig mit Readtime. Wenn da nicht geändert am drin steht, dann sollte nach dem, was man jetzt sieht, erstmal nur geändert hoffentlich drinstehen. Und wenn nicht geändert, dann gucke ich wieder, ob da mal irgendwann nicht geändert kommt. Ja, das ist, da muss man dann tatsächlich immer ein bisschen durch und die Daten gucken, laufen lassen und dann ausgeben, oh, ich habe was anderes gefunden und sich da gucken, ob man das wirklich alles verstanden hat. Es ist wirklich Datengebastel. Und also ganz oft, ich habe dann die Sachen auf einer anderen Methode erstmal kurz ein bisschen extra dieses Datumszeug und da steht immer heute drin und oh, einmal war dann doch gestern. Und heute ist es vor so und so vielen Minuten und Stunden und gestern kommt wieder eine Uhrzeit. Ne? Also wie gesagt, man guckt halt, steht geändert am, habe ich alles und tut den Textmüll weg. Wenn dann lese ich die nächste Zeile und das soll dann entweder bla 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 Uhr stehen, wenn man Glück hat. Oder irgendwas Minuten, da steht aber meistens heute oder gestern. Ja, dann kann man wirklich sagen, immer gestern, dann lese ich was. Da steht wahrscheinlich immer eine Uhrzeit drin. Oder es steht heute drin und dann steht immer irgendwas vor. Mal gucken, ob das auch wie Stunden stehen, weiß ich eigentlich vor. Na, was habe ich gerade gemacht? Vor 2 Minuten 45. Zeitspanne, also zumindest 70 Minuten macht er. Das ist jetzt, das kann ich hier mal kurz krepp. Vor. Also da steht nie 5 Stunden irgendwas in diesem kleinen Beispiel. Ich habe noch mehr Beispiele, mal gucken. Also das scheint. Moment, war da irgendwas mit Stunden? Vor 3 Stunden. Okay. Spannend. Einfach, wenn das jetzt der Weg ist, dann sind das die Daten, die wir haben. Und ich kann jetzt nicht irgendwo abspeichern, das war der Spritpreis vor 17 Minuten, weil morgen fange ich mit vor 17 Minuten relativ wenig an. Aber nehmen wir mal an, wir haben jetzt die Strings und deswegen muss man ein bisschen klar machen, was da so kommt. Und immer wenn es irgendwie um Uhrzeiten, Date, sonst irgendwas, Datum und sowas gibt, gibt es ein ganz tolles Kommando auf der Kommandozeile Date, das mir immer sagt, ich laber schon 40 Minuten. Und Date kann aber auch viele schöne andere, mit dem kann man die Systemuhr setzen, wenn man rot ist, kann man sagen, jetzt ist es aber 12.13 Uhr und 50 Sekunden, dann würde meine Uhrzeit umstellen, darf ich jetzt nicht, kann ja nicht jeder kommen, wer hat an der Uhr gedreht. Aber was für solche Sachen total toll ist, man kann Date-D einfach irgendein anderes Datum angeben. Wenn ich zum Beispiel wissen will, ich sage, dass das Datum, und das es mir geht, und das Date, das machen soll, 17. April 99, und dann erfahre ich zum Beispiel, das war ein Samstag. Und weil ich keine Uhrzeit angeben, 0 Uhr. Also da kann man so alle möglichen mehr oder weniger Fremdformsachen reinmachen, Manpage lesen, damit rumspielen, und was Date eben auch kann, da oben steht vor 14 Minuten, oder was, und ich kann jetzt wirklich hier hinschreiben, minus 14 Minuten. Ja. Und wenn ich das jetzt habe laufen lassen und das hier rausbekommen habe und sehe, das sind Minuten drin, dann würde ich jetzt einfach dem Date sagen, Date minus 14 Minuten und ich kriege hier einen vollen Output für, vor 14 Minuten war das eben 14.55 Uhr und dann würde ich meine Datumsvariable, also irgendwie dann so, ja, wenn ich das habe, Time gleich Dollar runde Klammer auf, führe mal dieses Date-Kommando aus und schreibe das in die Variable Time rein. Und damit habe ich aus diesen Relativzeiten oder genauso auch nicht vor 15 Minuten, aber vor 6 Stunden oder sowas, das ist alles erstmal Englisch, vor minus 6 H mit oder ohne Leerzeichen spielt da keine Rolle. Oh, spielt eine Rolle? Probieren. Minus 6, ich glaube, das ist jetzt eine Zeitzone, aber ich bin nicht sicher. Man muss Minuten angeben, spannend. Aber HR vielleicht? Gänse sind wieder zu? Mal gucken. Das ist, man könnte jetzt die Mannpeitsche lesen, das ist unsportlich. Aber was Datum ist ja. Das Datum zergeht immer Stunden, Minuten, sonst irgendwas. Was sicher geht, ist, ich will 6 Stunden 15 Minuten abziehen. 0615? Hallo? Nee. Ach so, sorry, das war jetzt gerade auch immer. Oh, das stört jetzt wirklich das Leerzeichen von dir, das kann auch nicht sein. Es geht, ihr kriegt das raus. Das finde ich aber jetzt wirklich, man. Bla bla bla, irgendwas mit Hours. Es könnte jetzt noch sein, wenn TI, ich höre euch was ganz anderes sind. Minus, min. Reifen. Irgendwas mit negativ. Ich kann das nachreichen. Man kann wirklich sagen, geh mal so und so viele Stunden. Now, es gibt auch das Kommando yesterday und solche Sachen. Da sind so ein paar lustige Eingaben drin, dass man da nicht einfach minus 6H oder irgendwas machen kann. Irritiert mich jetzt aber. Ach, muss man Hours ausschreiben? Minuten kürzt man ab und ausschreibt man. Ja, ist natürlich klar. Hätte ich auch so gemacht. Und dann kann ich auch noch sagen, plus 12 Min, das darf man nicht irgendwie auch machen. Und damit es ganz klar ist, kann man auch sagen, now. Plus, aber das denkt das sich tatsächlich. Now, 6 Hours und darf ich auch Minutes ausschreiben? Ich mache ja immer die Vorträge, damit ich was lerne. Okay. Und Min geht mit 3 Buchstaben, dann geht Hour vielleicht auch mit 3 Buchstaben. Aua, nein, okay. Dankeschön, also Hours ausschreiben. Dann kann man so sagen, ich habe ja gerade auf die Uhr geguckt, mach 6 Stunden weg, weil es minus 6 aus ist komisch. Also schon das wird, ist auch die, das sind ja 6 Stunden bis 6 Stunden 59, also mit der Zeitangabe fange ich eigentlich nichts an. Das ist Schrott, was die blöde Webseite ausgeht, aber da kann ich nichts ändern. Aber besser kriege ich diese Messdaten nicht, wie gesagt, dann würde ich mich beim Kollegen beschweren, kannst du nicht einen vernünftigen Timestamp reinmachen? Oder hier eine andere Webseite suchen, das Spritpreismonitoring. Hätte ja sein können. Ich hätte aber nicht neu angefangen. Deswegen lernt man jetzt was über Date, finde ich total toll. Das Ausgabeformat von Date ist auch immer so ein bisschen. Ach, Date reicht ja. Sunday, Mar, irgendwas, das hängt dann auch noch davon ab. NC, All, Alt, NC. Na, den Lokale sagen, ich habe so englische Einstellungen, es gibt so ein Kommando Lokale. Bei mir ist fast alles auf POSIX und der Character-Type ist UTF. Ich habe keine deutschen Fehlermeldungen dafür mit Kommando nicht gefunden und so ein Kram. Weil das halt auch auf solche Sachen wieder Auswirkungen hat. Man kann aber auch hier einfach mal sagen, LCO gleich DE. Mach mal die alle mit. Jetzt habe ich schon wieder einen erwischt, der falsch ist. Oh, Date. Nein, einfach weglassen. Und wenn ich sage, also in eurer Einstellung auf der Kommandozeile habt ihr ziemlich sicher alles auf ganz toll Deutsch, weil ihr in Deutsch, und dann ist aus Sonn so geworden, weil im Deutschen sind es immer zweibuchstabige Abkürzungen. Dafür ist der März jetzt eine Mär, wirklich mit Umlauten, die dann wieder Spaß machen. Ja, mit Encoding, da kann dann mal ein UTF-8 und ein Latin irgendwas. Und schwierig. Und mit den Zeiten fängt er, und dann kommt Uhrzeit und da hinten noch 2023. Wenn ihr die so irgendwie reinschreibt, was ihr mitmachen wollt, das kann man auch wieder lesen, passend den Programm machen. Aber ihr könnt die auch nicht sortieren, ja, weil das ist ein Datumsformat, das überhaupt kein Schwein braucht. Und Date hat eine ganz tolle Option. Date kann man alles Mögliche sagen, mit Plus, Prozent, hier, Month, Day. Der Month-Page lesen gibt es Jahr, Monat, Tag und Underscore, HMS. Kann man seine Stunden, Minuten, kann man wirklich das Format angeben, wie es ausgeben soll und noch Text und sonst was drumherum. Das ist auch unheimlich viel gefrickelt, aber so kommt erstens, und wenn man Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten, Sekunden kommt, kommen immer fortlaufende Strings raus. Die kann man einfach sortieren. Und wenn man Dateien so hinlegt, dann kommt die mit der richtigen Reihenfolge raus. Und wenn das in einem Logfile drin steht, dann passt. Und wenn man dann mehr Sachen zusammen macht, sortieren und kein Datumsformat, wo nicht von groß nach klein die Wertigkeiten sortiert und alles, alles krank. Aber das ist halt auch total mies. Und nach 20 Jahren Manpage von Date lesen, habe ich irgendwann festgestellt, die haben eine Option minus groß i eingeführt. Könnte ich ewig nicht. I wie ISO-Datum. Und da gibt er jetzt erst nur das Datum aus. Dem kann man auch sagen, IH. Gibt noch irgendwie Stunden oder was weiß ich, oder M bis zu Minuten. 15.1, 15, ah, warum das 15.01 ist, verstehe ich nicht, aber bis, also es war 15 Uhr und den Rest, ach nee, plus 1.00 ist schon die Zeitzone. Das Uhrzeit hört dann, wenn man ganz genau hinguckt, das hat was mit wirklich dem ISO 8601, irgendwie gibt es einen ISO-Standard, wie man Datum genau so und so ähnlich angibt. Das ist Datum T und jetzt kommt die Time bis, weil ich gesagt habe, nur Stunden. Und das plus 1.00 ist, wir sind leben in der Zeitzone, plus eine Stunde von Greenwich Mean Time, weil wir Winterzeit gerade haben. IM macht Stunden, Minuten, 15 Doppelpunkt 16 und IS 15 Doppelpunkt 16.58, schon wieder mit dem Minute vergangen. Und das ist, was ich normalerweise nehme. Ich habe jetzt auswendig nicht im Kopf, ob man dem Date irgendwie sagen kann, dass er diese Zeitzone weglässt. Oder nicht, das kann man nachlesen. Oder man kann das Kommando nehmen, das ich immer nehme, wenn ich irgendwas loswerden will. Dass ich alles hinter dem Plus interessiert mich nicht. Ja. Und früher hätte ich das irgendwie so gemacht, suchen und ersetzen. Da kommt so ein Plus raus, das ich nicht will. Ein Pluspunkt Stern. Suche Plus und alles dahinter und lass das mal weg. Dann tu das manchmal. Weil reguläre Ausdrücke sind very magic und special und irgendwie. Und es gibt zwei Varianten von regulären Ausdrücken, auch wenn man so Klammern macht und Sachen gruppiert. Und Plus ist auch so ein Zeichen. Plus, früher gab es nur den Wildcard-Stern, den ich verwendet habe. Das Punkt ist genau ein Zeichen und Stern bedeutet kein oder beliebig viele beliebige Zeichen. Und später ist ein zweites Wildcard dazugekommen mit das Plus, weil manchmal möchte man mindestens eine Ziffer, mindestens ein Buchstaben. Da muss ich mir doppelt machen. Ich habe da eine Ziffer und ich habe dann nochmal Ziffer Stern, 0 bis unendlich viele. Und da haben sie statt einem Stern Plus als Wildcard eingeführt. Und Punkt Plus oder Ziffer Plus würde bedeuten, es muss mindestens eins von den Dingen geben. Dadurch gibt es eine Variante, wo Plus ein Special Character ist und nicht. Und wenn man nicht weiß, was dieses SED gerade macht und irgendwie Backslash davor. In der Hoffnung, dass er sich nicht beschwert, dass Backslash plus jetzt bei ihm was anderes Spezielles ist. Variante 1, weil man das mit SED nicht so weiß und irgendwie, und das ist eh alles ganz. Gibt es ein tolles Kommando, das ist ja auch erst nach 25 Jahren gelernt, Cut. Dem kann man irgendwie ein Delimiter angeben. Schnibbel mal das, was da reinkommt. Und also bei EDC PassWD würde man zum Beispiel Cut minus D Doppelpunkt, die sind so Doppelpunkt getrennt. Und hier jetzt Plus, und dann kann man sagen, das Feld Nummer, das erste F1, das erste Feld ist bis zum ersten Plus, oder in EDC Passwort, will das jetzt durchgehend dort sagen. Und jetzt kann ich hier sagen, wenn ich Plus F2 machen würde, dann habe ich nur die zweite Spalte, nur die Zeitzone, und ich sage Cut minus 1. Und dann ist die Zeitzone auch wieder, ich habe einen schönen lesbaren und sortierbaren String. Und die Variante 3, wenigstens ein bisschen Shell-Gefrickel im Allgemeinen, da ist so ein Plus. Und irgendwie, jetzt kann ich eigentlich hergehen und sagen, mach TR ist ein Tool, mit dem auch TR tut Zeichen ersetzen. Dem kann man sagen, der ganz Klassiker ist, ersetze die Zeichen von groß, das ist, hat immer zwei, fast immer zwei Parametersätze, sortiere die Zeichen mit dem ersten String, den er kriegt, gegen die Zeichen in dem zweiten. Und da gehen viele Trickreiche. Also Transfere, translate alle Kleinbuchstaben in Großbuchstaben. Wenn ich das anders mache, dann passiert da sogar was. Ah. Transfere alle Groß in Kleinbuchstaben, dann haben wir da plötzlich ein kleines T stehen, ja, und solche Sachen. Und ich kann auch sagen, übersetze das den Plus durch Backslash N. Immer alle Plusse werden durch Zeilen, Backslash N ist das Zeilenende. Dann kommen da zwei Zeilen raus, was ein Schwachsinn. Ja, aber wenn man sich für weniger Zeilen irgendwas interessiert, dann kann ich immer sagen, ich hätte gern davon nur die erste Zeile. Yay! Oder weil ich weiß, dass in diesem Format immer T für die Time steht, kann ich immer sagen T, weil T nach einer Zeit so. Also, ja, also allein dieses kleine Problem, wie mache ich ein schönes Datum und wie hacke ich das ab und irgendwie ganz viele Wege führen nach Rom und nichts ist richtig oder falsch. Vielleicht gibt es ja sogar ein Date irgendwo, einen Eintrag, wie man sagt, lass diese blöde Z-Zone weg, interessiert mich nicht. Nach heutigem Kenntnisstand würde ich das hier machen. Weil das liest Delimiter plus Feld 1, das kann man gut, das mit den regulären Ausdrücken ist schon Gebastelfrickelkram irgendwie. Okay. Ja, und damit kann man jetzt diese komischen Datumsangaben, also man muss dann immer erstmal raus, ich würde jetzt so einen String zusammenbasteln, dann, wenn dieses gestern war, dann muss man, das kann man genau, yesterday minus 5 Stunden, 13 Minuten, irgendwas, das geht, also yesterday kann das Date auch. Wobei ich da nicht weiß, yesterday ist gestriges Datum gleiche Uhrzeit. Ja, es hätte ja sein können, dass er da wieder 0 Uhr macht. Dann wäre man auch gekniffen. Und auch diese absolute Zeit, die drin war, tut man rein in minus D und gibt das immer in diesem gleichen IS, ISO-Sekundenformat aus. Und dann hat man wenigstens mal eine schöne Zeit. Oder man nimmt eine Webseite, wo das alles richtig rauskommt. So, das war jetzt immer im Schweinsklopp, wie das geht, wenn einem das ASCII-Format gefällt. Es gibt ganz viele so Sachen, die irgendwas nach ASCII konvertieren, der W3M für HTML. Es gibt für PDFs ein PDF-to-Text. Ja, also PDF-to-Text, das sollte man. Gibt es zwei Varianten, in welcher Reihenfolge die Texte aus so einem PDF ausgegeben werden. Die werden normalerweise ausgegeben, so wie die Drucksachen in dem PDF drinstehen. Und wenn das mal macht für Word oder Excel oder gesagt, werdet ihr überrascht sein, dass das nicht unbedingt genau in der Reihenfolge gedruckt wird und in dem sequentiellen Ausbruch von PDF zu Text rauskommt, sondern dass er mal da was druckt und dort was druckt und hier was druckt und da was druckt. Kann er mit Tech auch probieren, je nachdem, wie das halt aufgesetzt, zusammengesetzt und raus ins PDF geschrieben wird, ist der Output meistens unpraktisch, aber es gibt PDF to Text minus Layout. Da nimmt er so eine normale ASCII-Textseite und tut dann die Buchstaben immer dahin platzieren, wo die auf einem Print auch gemacht werden. Dann sieht es selbst in Tabellen und allem, dann sieht, und wenn das zweispaltig ist, sieht immer im ASCII-Format ungefähr so aus, wie das, was auf dem Papier ist. Dann sind Zeilen wieder Zeilen und es kommt, egal in welcher Reihenfolge so ein Excel-Sheet ausgefüllt wird, dann sind die Zeilen, die Daten wieder in Zeilen und Spalten. Die Zeilen und Spalten sind nicht mehr so ganz offensichtlich, weil das kann schon mal passieren, dass sie zusammenkleben und Zellenabschnitte verdoppelt oder halbiert werden. Und also auch da ist Interpretationsspielraum dann, wenn sowas geht. Aber mein jüngstes Beispiel habe ich jetzt gar nicht. Das jüngste, das nachher vielleicht am Dante-Stand, wurde gewünscht, wie man ein JPEG oder PNG letztendlich auf einen Silizium-Wafer druckt. Und dazu muss man AutoCAD-Dateien generieren. Man muss wissen, wo, welche Pixel wo sind und also wie man aus einem PNG rauskriegt, welche Pixel schwarz und welche Pixel weiß sind. Auch dafür gibt es ein Konvertiertool, wie man Bilddaten in ASCII-Daten und dann wieder mit genau dem gleichen und CAD und SED und sonst irgendwie rumfrickelt und kann dann aus binären Bildchen ASCII-Koordinatenlisten machen und dann sagen, dann mache ich auf der Koordinate einen Klecks hin und dort einen Klecks hin und dann habe ich eine Klecksmalmaschine oder einen Tintenstrahldrucker, der halt XY-Koordinaten braucht, wo er malen soll. Dann kann man auch sowas machen. Immer erste Idee sei, die Daten rankommen, ASCII formatieren, filtern, vereinfachen, irgendwie. So. Ich habe leider nichts abgespeichert, aber Daten habe ich genug vorbereitet, dass ich am Schluss wenigstens was zeigen kann. Aber die Variante 2, wenn das mit dem ASCII nicht so richtig geht, man kann so Daten ja auch im Rufverbot lesen. Das will ich auch noch kurz. Wir lernen und lesen HTML, ist ja nur ASCII. How hard can it be? Und da ist genau das gleiche Spiel, was ich ganz kurz mal angespielt habe. Ich habe es vorher einmal geglaubt. Oh, jetzt passt es nicht mehr auf eine Zeile. Egal. Zack. Jetzt sind die Zeilen hier hinten zum Teil ein bisschen fortgesetzt. Aber dann hat man so einen ganzen Block. Ach, das war das mit Tankstellendetails. Und das passt nicht mehr. Muss ich mal gucken. Ich glaube, jetzt muss ich eine Schriftgröße kleiner gehen, weil man einfach nicht alles sehen kann. Sorry. Aber so, um den Eindruck zu kriegen. Weg mit der Baustelle. So. Und dann ist immer so ein Block. Hier ist es richtig schön. Es gibt Webseiten, da kommt das als ein einziger Block ohne Space und Komma und irgendwas. Dann ist es auch nicht richtig lesbar. Wie mache ich das? Nehmen wir mal an, genau. um das zu simulieren. TR hat noch ein paar mehr Optionen. TR-D kann man sagen, lösch mir mal groß A bis Z oder sowas. Oder lösch mir alle Backslash Ns. Das ist jetzt ein total blödes Beispiel. Aber Webseiten können auch so aussehen. Lösch mir die Backslash und alle Leerzeichen. Das ist immer noch gültiges HTML. Vielleicht fehlt irgendwo. Ah, Leerzeichen ist natürlich blöd, aber. DS. Also so oder so. Nein, das darf ich jetzt nicht machen. Löschen wir nur die Leerzeilen, dann ja, also, wenn das aus dem Web rauskommt, dann weiß der Browser natürlich genau das Gleiche, weil die Zeilen hinten völlig irrelevant sind. Aber es liest sich nicht so richtig schön, ja, und da hinten auch schrecklich. Wenn man aber sowas kriegt, ja, dann also in HTML, und ich will ja nachher eh bloß heuristisch mir Sachen suchen, und damit man das ein bisschen lesen kann. Und HTML ist immer so irgendwas mit Spitzenklammer, spitze Klammer auf irgendwas und spitze Klammer zu und sonst irgendwas. Und alles ist spitze Klammer. Und dann kann man ja einfach mal hergehen und sagen, die Brutalo wäre Version, ersetzen wir alle spitze Klammern durch Zeilenenden. Ich will das ein bisschen lesbar haben. Dann geht jetzt HTML aber ein bisschen kaputt. Ja, das ist also, aber dann habe ich plötzlich was Lesbares wieder. Ja, und jetzt kann ich ja auch wieder hierher gehen und was hatte ich vorgesucht? Oh nee. Sei es irgendwas. Und da landet man dann. Den hier habe ich. Und dann sieht man wieder, bla bla bla, Tankstellen und sowas. Aber das mit dem Kaputtmachen ist natürlich ein bisschen doof. Deswegen ist TR hier einfach nicht das richtige Kommando. Aber da kann man ja suchen, SED mit suchen und ersetzen. Ich suche eine spitze Klammer und ersetze die durch spitze Klammer und mache wieder ein Leerzeichen dran. Und wenn ich das mache, dann sieht es immer noch gleich mies aus. Wenn man ganz genau hinguckt, oben in der ersten Seite steht HTML, Klammer zu, und ich kann hier auch minus N im Less sagen, dann blendet er Zeilennummern ein, das ist die Zeile Nummer 1, ist da oben, und das hier ist die Zeile Nummer 2, bis ganz am Ende. Und warum ist das so? Weil SED so ein Suchen und Ersetzen regulären Ausdruck und andere Sachen immer genau einmal macht, pro Zeile. Und da kann man eine Zeile rein, monsterlang, dann macht er einmal Suchen und Ersetzen ist fertig. Das ist immer was, was man einfach im Hintergrund haben kann, auch wenn die Zeile nicht so lang ist, aber das sind jetzt zum Beispiel Vorname, Mittelname, Nachname, und ich will das irgendwie immer mit den Leerzeichen, irgendwas, wenn irgendwas mehrfach in der Zeile passieren soll, muss man da hinten sagen, suche und ersetze und ein G, global, mehrfach. Und dann geht er so oft, macht er das in der einen Zeile und in der nächsten in allen Zeilen, wie geht, und dann sind tatsächlich bei allen Leerzeilen, und die Leerzeilen waren immer spitze Klammern, sind wieder die spitzen Klammern reingekommen, dann ist wieder gleich. So kann man einfach so ein Ding erstmal lesbar machen, Teil 1. Ja, und zum Zweiten dann auch, weil jetzt ich will ja jetzt wieder mit Grep und alle möglichen auf so Zeilen und die Sachen einzeln rauspicken. Wenn ich das nicht mache, dann ist es nur für mich nicht nur für mich nicht lesbar, sondern auch für meine ganzen Shell-Tools, die immer was mit einer Zeile machen. Ich grep mir jetzt, da muss man wieder gucken, was sind gute Pattern. Ja? Aber hier zum Beispiel schon diese ARF-Tankstelle, aber dann kann ich das lesen und dann kann ich auch in der Variante, wenn es richtig schön rauskommt, ist ja umso besser. Und jetzt hier sieht man jetzt andere Bilder. Ja, da geht immer los mit so einer Tankstellen-ID und noch eine Tankstellen-ID. Ich mache das jetzt noch ein bisschen wieder. Jetzt gehe ich wieder aufs Original einfach. Ja, also, aber das ist halt, wenn so ein Monster-Blob irgendwie kommt, dann kann man sich das so aufbrechen. So sieht es noch ein bisschen hübscher aus. Und da sieht man halt, okay, da oben steht die Tankstellen-ID. Die brauche ich nicht, aber ich habe früher immer die IDs genommen, um das abzuspeichern. Hier kommt irgendwas mit dem Preis. 1,659, dann sieht man hier Price Change, irgendwas, heute vor 45 Minuten, aber da steht vor jeder Zeile drauf. Wenn man dann weiterliest, war Fuel Container, und dann kommt die Kilometerangabe, die ich vorher mühsam weggezaubert habe, die braucht auch keiner. Aber hier gibt es die Fuel Station Location und die Fuel Station City. Na, das sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus. Das heißt, ich kann mir jetzt anfangen, zum Beispiel so einen ersten Filter zu machen, E-Crep. Nehmen wir mal an, die ID wollen wir irgendwie haben. Das habe ich schon vorbereitet. Ach nee, ich habe auf irgendwas anderes geklickt. Und jetzt kann ich sagen, such mir einfach mal die Zeilen raus mit. Tankstellen-IDs, ja, irgend sowas. Oder senkrechter Strich. Ja, wenn ich jetzt hier diese Überschrift, Price, Text, irgendwas, das hilft mir nicht so richtig viel. Und jetzt müssen wir mal. Nehmen wir mal an, dieses Superscript und End-Superscript ist irgendwie signifikant. Das haben wir Sub und irgendwie nochmal Sub. Sieht ja so aus, wenn das gut wäre. Das gucke ich gleich mal an. Dann gibt es hier mehrere Sachen Price Change. Die sammeln wir einfach auch mal zusammen und beschränken uns auf den Output. City Location, Street oder City interessiert mich jetzt gerade nicht. Zack. Und jetzt kann ich noch zum Beispiel sagen, Dach, Dollar. Das ist ein Zeilenanfang, ein Zeilenende, Leerzeilen. Alle Leerzeilen soll er auch mal noch machen, damit ich sehe, wo sowas vielleicht aufhört. W4 irgendwas, less. Ja, wenn ich das jetzt mache, dann sieht man schon relativ schön, da kommt noch ein Price Average, den ich so nicht, aber ist ja egal. Und dann sieht man schon irgendwie ID, bla, blub, irgendwas, bam, bam, bam. Ob ich die Leerzeilen immer brauche, ist eine andere Frage. Aber und dann ist ein bisschen Übersicht. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie sammle ich die Daten zusammen. Ich kann jetzt wieder so, ich lese eine Zeile, ich gucke nach, steht Tankstellendetails drin. Dann speichere ich mir vielleicht die Nummer alleine ab. Das mit dem Sub und Sub, das ist jetzt so eine Sache. Ja? Also einmal, was kommt denn da immer jetzt? Aber irgendwie, wenn ich das wissen will, kann ich ja wieder hergehen. Ich suche mir wirklich Daten ein bisschen angucken. Da war irgendwas mit dem Preis. Das Superbanner. Kommt hier auch drin, ja. Aber ich kann das natürlich irgendwie etwas schöner und präziser suchen. Spitze, Klammer auf zu. Und dann kann ich noch sagen, irgendwie Punkt, Stern, irgendwas zwischendrin und dann nochmal End, Sub. Also das ist jetzt schon relativ spezifisch. Das ist eigentlich ganz gut. Ich habe keine Ahnung davon, wenn jetzt der Preis 0 ist, ob sie das dann weglassen. Ja, dann können wir 1,65 machen. Müssen wir mal ein Beispiel finden, wo dann der Preis 0 ist, ob man den dann so nicht erwischt. Keine Ahnung. Und so gucke ich halt immer, ist das jetzt was gut matcht und macht und tut oder ist das nichts? Und auch die Sachen sind jetzt und die Adressen kriegt man mit, kann man die beiden einzeln machen, Street City. Ja. Wenn ich so Zeugs habe, dann, also ich kann jetzt wirklich sagen, muss man wenigstens einmal zeigen. Das ist dann auch wieder so ein Spiel, while. Read, lies mal eine Zeile, du irgendwas, fertig. Und solche Sachen in der Shell, ich habe jetzt die ganze Zeile in Dollarline irgendwie drin. Und dann kann man in der Dollarline einmal gucken, ist da so ein String drin. Das ist das, die normale Shell kann sowas nicht früher, aber Bash hat so eine Erweiterung, doppelte eckige Klammern, da kann man mehr testen. Und dann kann man sagen, in Dollarline, und da muss ich meistens am Anfang, da probiere ich rum oder mache... Gleich und dann Stern, ich glaube so. Das würde sein, der Inhalt von der Variable mit gleich müsste Pattern Matching machen. Das Stern, so wie bei Dateinamen, irgendwas davor, dann diesen Full Fuel Station Location Street. Und wenn er das gefunden hat, dann kann man sagen Echo Dollar Line. So ein Mini-Beispiel, auch zum Probieren. Ich mache dann wirklich jeden einzelnen tatsächlich mal und ich habe es richtig getippt und ja, und so kann ich jetzt, also und statt Echo-Line kann ich ja jetzt mal sagen, das war die Street. Street gleich Dollar-Line. Und da man nie weiß, ob da Leerzeichen und sonst was drin ist, immer wenn man mit Shell-Variablen arbeitet, immer doppelte Gänsefüßchen erstmal drum, kann man fast nie was falsch machen. Ups, jetzt muss ich wieder less gucken. Und das Gleiche kann man jetzt natürlich mit allen anderen oder mit den meisten anderen Sachen machen. Ich kann jetzt hier sagen, das heißt, ich habe mir die Daten schon mal rausgefuddelt. Das Gleiche kann ich in die City machen. Dann speichere ich mir das in der City-Variable ab. Dann interessiert mich da oben der Preis. Da kann ich jetzt wirklich nach Sub suchen. Und wenn ich Sub finde, ja, das ist dann, wenn Line irgendwas mit Spitze, Klammer, Sub irgendwie drin ist. Also das ist genau das Gleiche. Machen wir jetzt mal immer nur einen. Sub. Dann gehen wir jetzt mal einfach hier Echo Dollar. Also, nein, jetzt mal Preis. So, machen wir das schön. Und dann machen wir dann Echo Dollar Preis. Und dann irgendwas. Ja, da war ich mir noch nicht sicher, ob man da jetzt Gänsefüßchen drum braucht oder nicht. Weil die Spitzenklammern ist ja so reinpipen und rauspipen. Da gibt es jetzt zwei Varianten. Das probiert man dann auch wieder durch, was richtig ist. Entweder um alles Gänsefüßchen rum, wobei das im Normalfall eigentlich falsch ist, weil das Pattern würde jetzt sagen, ich will jetzt das mit irgendwas vergleichen, was Gänsefüßchen auf, Stern beliebig viel Zeug, dann Sub beliebig viel Zeug und wieder Gänsefüßchen zu. Und ich werde erwarten, dass jetzt kein Preis rauskommt. Ja, und er hat es immer gematcht, Preis gleich Dollar, nein. Echo Dollar Preis. Er hat so viel ausgegeben. Was mich wundert, weil was man eigentlich haben, erreichen wollte, wäre also nicht mit Gänsefüßchen, man darf einfach keine Gänsefüße, weil hier fast alles signifikant ist, aber man kann den Backslash vor das größer und den Backslash vor das kleiner machen. Du bist ein normales Zeichen und nichts mit Pfeilgedöns und irgendwas und dann kommt tatsächlich, ja. Und wenn man jetzt wissen will, was da so rauskommt, das ist auch immer so was, das sind jetzt viele, ja, das ist... Aber ein Gefühl über die Datenqualität, die kann man jetzt wieder alle Less angucken, aber das ist immer noch sehr mühsam. Deswegen sortiert man sich so Zeug. Sort. Dann kommen zumindest alle gleichen immer zusammen. 1, 86, 9. Und Sort minus U liefert immer nur noch ein Unique. Sort minus U. Das heißt, wenn da 50 gleiche Sachen drin sind, dann zeigt er nur noch eine davon. Wenn ich das mache, dann sehe ich alle unterschiedlichen Varianten und dann kann ich, dann fällt zum Beispiel wieder auf, dass es einen einzigen Sonderfall gibt, der nicht so richtig reinpasst. Ja, das ist immer in jedem kleinen Datenschritt, wenn ich irgendwas so mache, gucken, ob was da rauskommt, ob das passt, ob da negative Beispiele sind oder ob mir, ich weiß vielleicht, da war irgendwie 99 drin, warum sehe ich das nicht? Also es ist immer gut, dann die Sachen mal zu sortieren, zusammen machen und wenn man dann neugierig ist, kann man auch Sort ohne Minus U machen, dann kommen wieder ganz viele gleiche. Und das Unique mit dem Kommando Unique machen. Das macht genau das Gleiche, ist eigentlich total redundant. Aber nach 30 Jahren habe ich gelernt, Unique hat eine Option Minus C. Der zählt die auch. Und dann kriegt man vorne immer, wie viele von welchem da sind. Wenn man die dann nochmal numerisch sortiert, dann kriegt man so einen Highscore, welcher Preis gerade der häufigste ist. Und das kann wieder für ganz viele Sachen ganz toll sein. Wenn ich wissen, also ich tue Texte in Wörter aufteilen, dann sortiere ich die nach Wörtern, dann brauche ich nur noch Unique minus 10 dran machen, dann habe ich, welches Wort das häufigste ist. Ja, nach Anzahl sortieren und jetzt in dem Fall hier Tail minus 1, und dann weiß ich, der häufigste Preis ist der hier. Ja, was ist da gerade der Tail minus 1 oder ich kann das auch andersrum machen, Sort minus N minus R, darf man auch zusammen machen, NR, sortiere mal numerisch und rückwärts und dann sieht es natürlich dann so aus, dann ist der häufigste Preis oben und dann kann ich mit Head minus 1 den Highscore Top 1 irgendwas machen. Also für gar nicht mein Problem jetzt, aber immer wenn man Daten hat und eine Statistik haben will und irgendwas, Sort irgendwie, dann Unique minus C. Dann weiß man, wie viel und dann nochmal numerisch sortieren und dann die obersten, die untersten und da wieder eine Verteilungskurve drüber mal mit Knublatt. Henning. Die haben ganz viele neumodische Optionen, wo ganz viel mehr. Also da wollte ich die erste und letzte Zeile, da kannst du inzwischen Bytes und Characters und ja, da kann man tolle Sachen machen. Mein Merkvers ist, das gab es vor 30 Jahren nicht, ich werde das nicht nehmen. Das ist schlimmer, also es ist zum Beispiel so, man kann sagen, Head minus 10, mach mir die ersten 10 Zeilen von allen Dateien. Das ist total klasse, oder auch die erste Zeile. Gestern Abend war SUSE Jeopardy und dann was ist EDC, SUSE Jeopardy. Man musste EDC irgendwas Dateien an der ersten Zeile erkennen. Ja? Dann kann ich sagen, gib mir die, dann sagt immer Dateiname, erste Zeile, Datei. Toll. Es gab Zeiten, wo Head und Tail symmetrisch waren. Da hat man einfach gesagt, gib mir die letzte Zeile von jeder Datei. Die unermessliche GNU-Weisheit hat irgendwann gesagt, das ist blöd und irgendwie und ist gar nicht POSIX und sowas. Für Tail muss man jetzt für sowas immer minus N1 sagen. Ich kommentiere das jetzt nicht. Also alle meine Skripte aus den ersten 20 Jahren und für echte Unix, HP, UX, Solaris, irgendwas, BSD, Frickelkram, kennen minus N1 nicht. Deshalb geht dieses Kommando schief und bei diesen tollen Knuke-Dingens irgendwie, da geht Tail minus 1 nicht mehr. Ja, ist halt so. Man Patch lesen und portable Shell-Skripte schreiben. Viel Spaß. Aber wo war ich jetzt? 20. Oh, scheiße. Aber ich glaube, ihr gebt so. Das ist jetzt. Erstens ist die Webseite blöd zum Parsen. Und ich habe immer noch kein Beispiel. Also die andere war einfach schön. Ups, das war falsch. Wir warten noch auf das Internet. Ja. Aber damit kann ich mir auch jetzt mit diesem Shell-Skript das alles rausparsen. Und das geht, und ja, wenn man das dann mal, jetzt machen wir einen kurzen Abschnitt. Und wenn das jetzt mal alles gut und fertig ist, dann, und ich irgendein Problem gelöst habe, ja, das ist, Ich habe jetzt, keine Ahnung, alle Sachen auf unserem Build-Server ausgelesen und oder ich habe die großen Dateien gefunden und die großen Dateien gelöscht, den Job erledigt, was immer jetzt gerade heute das Thema war. Dann speichere ich meine History, die ich getippt habe, in einer Datei. H1 gibt es schon, H2, H3 und sowas ab. Und wenn dann in irgendein Arbeitsverzeichnis bei mir reinkommt, dann liegen ganz oft irgendwie Haralds History. Und wenn ich nach einem Jahr in das Verzeichnis wieder reinkomme, weil ich da schon mal irgendwas gelöst habe, für meine Platte ist voll und für die großen Dateien, dann brauche ich mal bloß die History durchlesen. Und in den letzten Zeilen ist meistens das rettende Kommando, was mich vor einem Jahr gerettet hat. Und dann kann ich das wieder laufen lassen, abmausen, wieder laufen lassen, hurra, glücklich die Welt gerettet. Deswegen sind Shell-Skripte toll und man sollte sich alles, was man jemals getippt hat, irgendwie aufheben können. Jetzt aber hier wollen wir ja, und wenn ich das nicht nur einmal im Jahr mache, oder ich nach 5 Jahren festgestellt habe, ich müsste das jetzt jedes Jahr machen, dann würde ich dann irgendwie History, dann gebe ich dem Kind einen Namen, machen. Echtes Shell-Skript, auch, dass es auch andere lesen können. Get und Dateiname ausdenken ist immer furchtbar für mich. Diesel.sh oder sowas. Ja. Und auch jetzt steht ja alles drin, aber jetzt würde ich dann eben hergehen. Hier noch nicht so richtig toll viele Beispiele, aber zack. Ups. Also irgendwie einmal, doch, von hier einfach, hallo, habe ich schon weggeschmissen. Das sind so die Beispiele, die irgendwie gut waren. Und jedes gute Shell-Skript fängt an mit bin bash. Nimm Gartenzahl, Ausrufezeichen, nimm diese Shell-Binary und mach was und schreibt da immer Bash hin, auch wenn es der Klassiker bin.sh. Bash hat Erweiterungen, wenn ihr nicht genau wisst, was er tut, dann könnten da Erweiterungen drin sein. Das sind Erweiterungen, diese doppelten eckigen Klammern. Wenn ich da bin.sh reinschreibe, geht doppelte eckige Klammer da unten nicht. Also wenn ihr einen sehr guten Grund habt und Leute, die keine Bash installiert haben, schreibt da immer bin.bash hin, dann habt ihr schon wieder mal einen Teil Überraschung. Manche Fehlermeldungen sind ziemlich gruselig, die da rauskommen. So, jetzt kann man, nehmen wir, meistens ist es die allerletzte Zeile, die nicht gut und irgendwie richtig war. Und die macht man nicht so in Monsterzeile. Dann macht man das einmal schön eingerückt und so. Ekrep. Ekrep. Ich suche bla 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 in Dateinamen. Pipe. Dann geht es in eine Pipe rein, read irgendwas, du. Dann such mal irgendwas und merk dir den Preis. Und es ist immer ein guter Hinweis, wenn das mit dem Einrücken in einem guten Editor irgendwie schief geht, dann habe ich irgendwas kaputt gemacht. Hallo? Nochmal? Ach so, weil ihr wollt noch Fragen stellen. Ja, ach, das Zeichen hier vorne ist irgendwo komisch reingerutscht. Dann macht man das ein schönes Skript raus. Jetzt könnte ich aber, wenn das dann wieder in Zeilen ist, dann blub, kann ich jetzt dann hier dieses Line, ich suche die Subs und dann kann ich mir hier unten auch gleich einen klauen. Aber danke für den Hinweis. Stellt jetzt schon mal Fragen. Ah, Street, ja. Also da wird man hier noch, ich suche mir die Street, ich suche mir diesen und irgendwie und dann hinten raus, wenn es dann eine Leerzeile oder sowas ist, was immer das Kriterium war, oder ich, wenn die Line dieses Ende A irgendwie ist, dann kann man die dann wieder rauskrabbeln und machen. Ja, und noch eine und Daten sammeln und dann wird mir hier unten natürlich nicht nur Echo, Preis und alles, sondern Datum, Preis, alles mögliche in die Datei rein und ja, und was zum schönen Shell-Skript auch noch geht, also entweder würde man jetzt hier das wget direkt hinschreiben, wget get Punkt, 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 minus groß O, nach Minus, gibt es auf Standard-Output aus, dann brauche ich keinen Dateinamen mehr. Ja, dann liest es direkt und macht die ganzen Sachen und speichert es hinten raus ab. Oder wenn es schon sein muss, dann sagt man hier oben irgendwo, mein Input-File ist der Dateiname, dass es ganz am Anfang steht, weil das findet ihr später in diesem ganzen Geraffel auch wieder nicht. Und dann macht man das erste Kommando auch nicht ekrep, weil da hinten ist es auch schon wieder schwer zu finden, obwohl ich ja dann weiß, ich muss nach Infile suchen. Dann darf man ganz ausnahmsweise auch mal Infile mit Cut die Daten vielleicht auch von mehreren Dateien in so eine Pipe reinmachen und das durchlaufen lassen und irgendwas. Und den Müll hinten dran kann man durchaus lassen, wenn man einfach Exit dran schreibt, dann hört das Shell-Skript hier auf und da hinten hat man noch Futter für Kommentare und irgendwas. Uff. So oder so ähnlich sieht nämlich genau auch mein allererstes tolles Shell-Skript aus. Das heißt dann G1, das gettet irgendwas und mehr Fantasie hatte ich nicht und das ist eigentlich das gleiche in grün. Da oben wird mit WGET von Spritpreismonitor irgendwas gemacht und da werden die Daten zusammengesammelt. Da hat es ein bisschen, da kommen noch, ich glaube, da kommen sogar Windows-Umlaute in diesen Sachen drin vor und alles Mögliche. Deswegen ist so Zeugs da irgendwie drin. Und am Schluss wird es abgespeichert. Wie wird es dann abgespeichert? Und jetzt nur noch ganz, die Zeit ist zu kurz. Dann sieht es zum Beispiel aus, also ich nehme als Dateien, ich speichere jetzt alle Daten von einer einzelnen Tankstelle in einer Datei ab. Das heißt, meine Datenbank ist das Filesystem. Könnte man eigentlich eine Datenbank draus machen, könnte dann Select-Gedöns irgendwas machen. Und da kommt so eine Hash-ID von dieser Tankstellen-Dingens. Und da stehen jetzt alle Daten von der Tankstelle E, sind da irgendwas drin und die über diese ID machen. Und da ist eben genau Datum, Uhrzeit, Preis. Toll. Wenn man sowas dann hat, dann ist das Wahl aller Dinge bei mir immer Knuplot. Und dann sagt man, plotte doch mal die Datei E-Center bei uns. Und da muss man sagen, in der dritten Spalte, Using 3, in Spalte 3 sind irgendwelche Preise. Und plop habe ich irgendwelche Preise. Also jetzt ohne, da unten steht dann, wie viele Preiszeilen da drin sind. 12.000 irgendwas aus den letzten zwei oder so Jahren, seit die andere Webseite ging. Da kann man jetzt schon nur Preise ganz ohne Zeit, weil die machen es immer ungefähr gleich auf pro Tag. Was war hier? Ukraine-Krieg beginnt. Und dann die Preise. Hier sieht man sieht links, hier, links bei, war mal Dieselpreis bei ungefähr 1,40 und dann hat es plötzlich, der Kunde will heute 2,40 zahlen, weil die Diesellager sind ja voll und irgendwie und so gezappelt und irgendwas. Was auch noch spannend ist, also hier, das, jetzt kann man da immer reinzoomen und gucken. Da merkt man halt irgendwie, das ist so von 1,30 bis 1,40, 45, das schwankt und täglich. Und dann kann man, wenn man da reinguckt, dann an welchen Tags oder an welchen, zu welchen Stunden das ist. Hier sind so knapp 10 Cent. Hier hat die freie Marktwirtschaft beschlossen, dass nachts die Leute gern, momentan ist ein Hub von 25 bis 29 Cent an all diesen Tankstellen. Der Marktwirtschaft sagt, der Kunde möchte nachts 25 Cent mehr über die Ohren gehauen werden, weil ja da an der Dieselbörse der Sprit so teuer ist. Wenn ich am EC-Automaten ohne Personalaufwand irgendwie. Ja. Und da könnte man jetzt noch ganz viele Stunden machen. Wenigstens, geht das? Ja. Mein Standardvorgehen ist immer in so einem Verzeichnis. Wenn es dann mehr wird, dann gibt es da so Make-Files, weil irgendwie Make ist ein ganz tolles Tool für Leute. Make übersetzt Software und so. Nee, Make macht irgendwas. Beim Tanken macht das irgendwas. Was macht das bei mir? Das holt sich die Daten von meinem kleinen Serverchen, dass das alle 5 Minuten macht. Da ist jetzt alle diesen aktualisiert worden und ruft auch gleich Knuplot auf und so eine Übersicht. Das ist genau das Gleiche für ein paar Tankstellen. Und, auch da, und da werden jetzt nicht mehr alle breit, weil das ist so unendliches Gefrickel und Gefussel. Dann sieht man schon, wann es morgens und abends und irgendwie, und dann sieht man aber auch, dass die inzwischen in so einem fast Zufallsmodus oder Tag ist. Im Halbstundentakt geht es wirklich mal wieder 3, 4, 5, 8 Cent hoch und eine halbe Stunde runter. Und die Zeiten sind nicht so ganz cool. Aber was man schön sieht, ist hier, wenn man, das ist jetzt nur noch das Minimum-Maximum für eine einzelne Tankstelle, immer in bunten Farben. Und dann kann man einfach mal hergehen. Man kann das sagen, guck mal von hier nach hier. Und ganz unten links in der Ecke. Da die letzten zwei Zahlen, das ist Delta X und Delta Y. Die allerletzte ist das Delta Y. Das heißt, von da unten, wo ich gerade bin, bis hier hoch, das sind jetzt so 11 Cent Unterschied. Das ist so Minimum, Maximum, kann man dann auch wieder rechnen, plotten. Und hier, wenn wir jetzt hier gucken, zack, von hier nach da, da sind wir bei 28 Cent Minimum, Maximum pro Tag. Und so mache ich mir dann eben ganz viele lustige Knuplots, wo ich nie weiß, welche, dass man kann, man kann gar nicht sagen, make plot. Ja, das ist wieder einer, der ein bisschen mehr zeigt. Ja. Und da, wenn ich das für eine einzelne oder mehrere Tankstellen, man kann dann gucken, welche Tankstelle geht wann hoch und runter. Das ist auch ziemlich spannend. Wer geht immer zuerst hoch? Ja, man merkt, dass es dann hier sind so zwei Tankstellen. Die sehen sich nicht. Aber die eine geht immer zuerst hoch, aber rot geht zuerst hoch, geht aber auch später wieder runter und die anderen reagieren irgendwie drauf. Ne? Später runter haben die anderen nicht reagiert. Ja. Der eine gibt immer den Hochpreis vor, der andere den Tiefpreis. Die sind aber im Nordende und Südende von Balingen. An meiner Bundesstraße wo ich immer vorbeifahre, früher zur Arbeit und jetzt zur Arbeit, da sehe ich immer morgens, obwohl die direkt nebeneinander sind, zwei verschiedene Marken, da ist morgens eigentlich immer ein Preissprung von 5 Cent, ganz oft. Oft haben sie den gleichen Preis, oft ist die eine immer die gleiche 5 Cent teurer. Vor 2 oder 3 Tagen, wo ich vorbeigefahren bin, habe ich das erste Mal gesehen, da waren 24 Cent Unterschied von linker Straße zur rechter Straße. Kann man dann hier dann gucken und sich überlegen. Meine aktuelle Strategie ist halt immer, jetzt habe ich das andere, glaube ich, schon weggemacht. Ja. Ah, nein? Doch. Dann machen wir einfach nochmal Make. Ich gucke mir nur noch, was ist der, vor allem der Minimalpreis, so ungefähr pro Tag. So viel haben sich jetzt schon wieder geändert in der letzten Minute, seit ich gelabert habe. Und merke mir eigentlich nur noch so ungefähr, was ist gerade so der ungefähre Tiefstpreis und dann bei Rot oder bei Grün. Das, und wenn es dann mal langsam ans Tanken geht und ich komme an der Tankstelle vorbei, die so in der Kategorie 1,65 unter 1,70 liegt, dann tanke ich halt, weil die Zeiten echt schwierig geworden sind. Ich meine, dafür gibt es aber natürlich fürs Kurzfristige, kann man immer noch Handy ab auf die Webseite direkt gucken oder Handy ab und schauen, was ist. So, fast letzter Kommentar. Ich wollte vorher noch vorbereiten, dass ich alle 10 Jahre, weil dadurch, dass die Formate sich geändert haben, die in verschiedenen Dateien liegen, ich habe irgendwelche Plots, wo man alle 10 gemeinsam drücken. Heizöl. Aber dadurch, dass dann das Internet ein bisschen weg war, hat es auch nicht so richtig geklappt. Aber vielleicht kann ich das hier einmal zeigen, ob das noch geht. Knuplot kann man dann immer, wenn man sowas fertig geplottet ist, einfach das Ganze abspeichern. Ja, super. Und Nummer 8, ja, das geht jetzt leider nicht. Ja, Nummer 5 ist noch älter. Es gibt eine Webseite, wo man wirklich alle Heizölpreise tagesweise Deutschlandmittel irgendwas für 3000 Liter kriegen kann. Brauchen wir leider auch. Unser Haus ist nichts Solar und irgendwie Steinzeit. Und wenn man jetzt hergeht, in diesem ganzen Gezappel, das wird gerade... Ach, brauche ich nicht. Moment. Make Plot. Ja, das ist ja dieser Monsterzeug. Wenn man jetzt hergeht, die Heizölpreise, die man einfach mit der Heizölbörse kriegen kann, Tesco.de oder com und anders, da kann man tatsächlich in einem Rutsch die ganzen letzten 10 oder 15 Jahre Heizölpreise runterladen und noch mehr. Und die jetzt steuerbereinigt. Also bei Diesel ist ja, die Dieselsteuer ist höher wie Heizölsteuer und dieses Gezappel. Und wenn ich die jetzt reinplotten würde und einfach die Steueranteile rausmache, dann würde die Heizölkurve ziemlich präzise an dieser Unterkante rumlaufen. Bis auf den ersten Hub von Corona, da ist das Heizöl weniger angestiegen oder mehr, ich weiß es gar nicht. Da gab es mal eine kurze Abweichung, aber ansonsten sieht man eigentlich die Heizölbörse, die zappelt so ein bisschen hin und her. Wie sieht das dann aus? Da gibt es natürlich dann irgendwie ein Verzeichnis Heizöl, da kann man mal Make sagen, hol dir die aktuellen Daten, dann holt er sich das irgendwie, da sieht man, der letzte Heizölpreis war da unten 104 Euro für 100 Liter. Ja, das ist, aber das ist lang nicht so, das ist, hier ist Corona-Anfang und Ende irgendwie. Und die unten dran, das ist immer ziemlich genau die Unterkante von den Dieselpreisen. Und die wenigen 25 bis 29 Cent von dem Groschen müssen die armen Ölkonzerne, die Spritkonzerne natürlich, die Monopolisten leben und haben so ein hartes Leben. Aber für mich ist halt immer hilfreich, jetzt eigentlich nur noch, man müsste mal viel Statistik machen und welche Tankstelle reagiert wo. Zwei letzte Sätze, ich werde abgetimed. Wie gesagt, ich habe das wirklich angefangen, wo das losging. Ah, das. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Plot drin steht, dass ich alles zeigen kann. Das ist echt nervig. Dieses Gezappel war schon 2013 da. Und nach einem Jahr hat sich der Chef von ADAC in der Tagesschau hingestellt. Jetzt haben wir das ein Jahr gemacht und irgendwie. Und man sieht ganz toll, wie doch die Marktwirtschaft und der Kundendruck die Mineralölpreise gemacht hat. Habe ich in meinen Plot geguckt. Da hat sich überhaupt nichts getan und es hat jeden Tag gezappelt. Ja. Ich weiß nicht genau wann, aber schon in der Diskussion für das deutsche Modell und wo das einmal war, wurde gesagt, ja, das ist aber kompliziert und das wackelt und irgendwie das ist ganz doof. Und irgendwie, warum wollen wir das machen wie die Österreicher? Und da ich jedes Jahr nach Österreich zu dem Linux-Tag nach Dornbirnbus, habe ich das sehr früh mitgegeben. Die Österreicher hatten früher ein Meldesystem und ein Kontrollsystem eingeführt. Und deren Regel ist, die Tankstellen müssen melden. Und sie dürfen immer die Preise ändern, aber nur nach unten. Und einmal am Tag, mittags um 12, dürfen sie die Preise erhöhen. Das heißt, 5 nach 12 könnt ihr sicher sein, dass ihr am teuersten tankt. Und kurz vor 12 könnte er sicher sein, dass er den billigsten Tagespreis kriegt. Da zappelt überhaupt nichts. Die gehen auch nicht 25 Cent hoch und sagen, kauft bei mir nicht 5 nach 12. Die Ilse Aigner war damals die Verbraucherministerin. Und er hat gesagt, das österreichische Modell sei ganz schrecklich und furchtbar und es würde den Verbraucher verwirren und übervorteilen und das kann der deutsche mündliche Verbraucher nicht brauchen. Hat sich bis heute nichts dran geändert. Ja, sorry, dass das mit den Daten nicht so ganz perfekt geklappt hat. Die andere Website ist viel einfacher zu parsen. Es gibt da Vorträge, ich habe das ja vor vielen Jahren schon mal gemacht, das Spritpreis, auch für spritpreismonitor.de vor 1, 2 Jahren. Irgendwo gibt es einen Talk, wo dann dieses Skript schon verlinkt ist, schreibt mich an. Die Daten gehören dieser Meldestelle und diesen lizenzierten Firmen. Ich kann meine Sammelgeldaten nicht veröffentlichen nach meinem Datenverständnis, weil ich da, ich und ihr dürft es machen, das sind freie Daten, aber eine Statistik dürfte, so ein Statistik-Talk würde ich wahrscheinlich auch machen dürfen, aber Daten veröffentlichen geht nicht, Daten sammeln geht. Und deswegen ist halt nichts mehr wie diese Bildchen und sowas. Und irgendwann schaffe ich es vielleicht auch mal ernsthaft Statistik und sowas, immer Korrelation. Also, die Uni Köln, wo das eine Weile lief, hat mal Studenten ausgeschickt und alle Kölner Tankstellen mitprotokolliert. Und die haben dann auch festgestellt, wer auf wen guckt und in welcher Zeitreihenfolge die dann immer melden und hoch und runter geht und sowas. Tja, der mündige Bürger von Deutschland muss halt ein bisschen gucken. Am besten natürlich nicht Diesel fahren, aber ich kann das nicht ändern. Ja, also mein Weg sind 30 Minuten ohne Stau. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 90 Minuten Einweg. Das ist ein Faktor 3 und dreimal im Regen stehen und kein Gepäck mitnehmen. Der letzte Bus, der vernünftig geht, ist um 17.30 Uhr. Es gibt überhaupt nur einen, wo ich nicht viermal umsteigen muss. Und es ist 17.30 Uhr, da habe ich gerade so meinen Mittagskaffee getrunken. Wenn ich da bin oder Homeoffice mache, ist das ganz anders. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich laufe noch ein bisschen rum. Ist der nächste Vortrag überhaupt schon da? Sonst gibt's ja. Ich habe hier schon weggesteckt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schnell reinbrüllen, nachher wird draußen weitermachen. Dankeschön.